SWR 2 Leben.
Die Diagnose Burnout scheint in der letzten Zeit besonders häufig gestellt zu werden. Die Wirtschaftskrise hat offenbar das Ihrige dazu getan, die Anspannung in Beruf und Familie zu erhöhen. Und oft ist es erst der totale Zusammenbruch, der einen Menschen innehalten und umdenken lässt, weil es eben nicht mehr anders geht. Der Facharzt für psychosomatische Medizin Gunther Schmidt hat sich auf den Umgang mit Stress spezialisiert und begleitet Menschen aus der Überforderung. Christine Weiner hat mit ihm gesprochen.
Dr. Gunther Schmidt, Sie sind Geschäftsführer einer Klinik im Odenwald, der Systelius-Klinik, mit dem Schwerpunkt Burnout oder auch ein Schwerpunkt des Burnout. Sind es nur überforderte Manager, die da zu Ihnen kommen?
Nein, das sind Leute aus allen Bevölkerungsschichten und auch aus allen Berufsgruppen, Situationen unterschiedlichster Art.
Und was für Situationen können das sein, die Menschen zu Ihnen bringt?
Also letztendlich, auch wenn die inhaltliche Situation zu Hause oder im Beruf ganz unterschiedlich ist, von der inneren Struktur der Situation ist es eigentlich immer ähnlich. Leute erleben viele Aufgaben, die sie sich entweder selber stellen oder auch von anderen gestellt kriegen, am Beruf oder auch immer, auch in der Familie natürlich, und gehen das aber an auf eine ganz besonders hoch engagierte Art. Und zwar so, dass sie sich so hohe Ziele setzen, dass sie dann nicht mehr allem gerecht werden können, oft auch eben so viele Aufgaben auf sie einwirken, dass allein das 36 Stunden am Tag brauchen würde, um denen einigermaßen gerecht zu werden. Sie dann aber nicht sich erlauben zu sagen, Mensch, jetzt reicht's mal wieder, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da einen Abstand gewinnen, sondern so loyal den Aufgaben gegenüber sind, dass sie unbedingt die alle erfüllen wollen. Und dann beginnt der Körper zu streiken.
In Unternehmen, da habe ich eventuell noch die Möglichkeit zu sagen, ich übernehme die Aufgabe nicht oder nicht noch mehr. Wobei das in Krisenzeiten natürlich auch noch fraglich ist, wie sehr man sich da abgrenzen kann. Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel von einer Mutter, die vielleicht ein behindertes Kind hat. Ja? Mhm. Da gibt es ja nicht nur den äußeren, den notwendigen Druck, sondern vielleicht auch den inneren Druck, eben den der Mutter. Und das Kind muss 24 Stunden gepflegt werden. Mhm. Gibt es da einen Weg hinaus oder wie spürt man da die eigene Grenze?
Das äußert sich ja immer individuell. Jemand hat dann individuell einen Erschöpfungszustand oder reagiert depressiv oder sowas. Dann könnte das ja schnell so aussehen, naja, das ist halt die Person und die ist irgendwie gestört oder sonst was. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man nicht den Zusammenhang, den Situationszusammenhang sieht. Und der ist eben, wenn da zum Beispiel eine Mutter ein behindertes Kind hat oder auch ein Vater oder Eltern, der ist dann eben so, dass man da es viel schwerer hat, ne? Wie zum Beispiel im Unternehmen, weil das kriegt ja eine ganz andere Bedeutung. Wenn ich ja ein behindertes Kind oder auch einer pflegebedürftigen Mutter oder einem Vater, einem bettlägerigen Menschen oder sonst was gegenüber sage, nee, jetzt brauche ich auch mal wieder eine Abgrenzung, dann wird es sofort innerlich mit moralischen Kategorien wie Schuld, Herzlosigkeit und so weiter, Kaltherzigkeit belegt und dadurch wird es wesentlich schwerer. Dennoch ist es ja so, man ist ein endlicher Mensch. Und insofern nützt es ja auch dem anderen gar nichts, wenn man sich sowas von auslaugt, dass man nachher selber zusammenbricht. Aber das ist die schwierige Herausforderung. Und das ist für viele Leute einfach, wenn die Situation so ist, wie zum Beispiel mit dem behinderten Kind, enorm schwierig, da die richtige Balance zu finden zwischen ganz großem Engagement einerseits und dann aber auch wieder achtungsvollen Umgang mit dem eigenen Organismus.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Menschen, die zu Ihnen in die Klinik kommen, da gar kein Gefühl mehr dafür haben. Also nicht mehr das Gefühl für die einzelne Grenze und auch nicht mehr das Gefühl für das innere Muster. Mhm. Wie gehen Sie denn da vor, um die Menschen wieder mit sich selber vertraut zu machen?
Erster Schritt, wir würdigen die Leute für das, was sie bisher gemacht haben, um ihnen Zusammenhänge her wieder sichtbar zu machen, dass sie ja da nicht blöd sind, sondern einfach nur getreu irgendwelchen Kulturgütern folgen wollten, weil sie es besonders gut machen wollten. Dass das aber ein Lösungsversuch ist, der den Körper fertig macht und die Seele.
Man sagt ja auch bei vielen Menschen, dass die den Körper nur noch praktisch benutzen wie ein Stativ für den Kopf. Aber unser Körper, der trägt ja eine ganz alte Weisheit in sich.
Also das ist unglaublich, was da an Kompetenz, an Wissen angesammelt ist. Nur ist es halt so, wenn jemand sich so auf den Kopf orientiert hat und den Körper praktisch wie abgespalten hat oder wie betäubt, kann man das manchmal so fast sagen, hat, dann ist es auch wieder nicht dumm, sondern ein Lösungsversuch in einer verzweifelten Zwickmühle. Das lernen Menschen dann, meistens schon früh, aber das kann sich über das ganze Leben erstrecken, wenn sie im sozialen Umfeld bei wichtigen Personen, ob das die Eltern sind, ob das die Familie, aber es könnte auch der Beruf sein, immer wieder so Rückmeldungen kriegen, hey, wenn du das jetzt beachtest, was du brauchst und deine Grenze beachtest, dann ist das nicht in Ordnung, dann wirst du bestraft oder abgewertet oder sowas oder ausgegrenzt und dann entsteht eine innere Zwickmühle. Und dann lösen halt viele Leute das so, insbesondere wenn sie sich noch abhängig fühlen von den anderen, gerade als Kinder oder Jugendliche, dann lösen die das so, dass sie dann das Innere abwerten und betäuben, um ja dem Außen gerecht zu werden.
Und wie machen die das? Was heißt abwerten innerlich?
Naja, indem man zum Beispiel das einfach nicht mehr, man schiebt es weg oder man werdet so, das ist eine blöde Reaktion, also die will ich nicht haben, mit mir stimmt was nicht, also gut, ich reiß mich jetzt zusammen. Das sind die typischen deutschen Kulturgüter, du musst dich halt zwingen, reiß dich am Riemen. Oder das Begriffsbild, du musst den inneren Schweinehund überwinden. Also ich suche schon jahrzehntelang, den inneren Schweinehund zu finden, ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich weiß immer noch nicht, ob der eine Rüssel hat oder eine Schnauze, ein Ringelschwänzchen oder ein Schäferhundschwanz. Das ist ein lächerliches Bild, was aber Impulse von innen, die den Außenerwartungen nicht entsprechen oder auch den eigenen Leistungserwartungen, abwertet. Man sagt nicht, die innere kluge Taube oder was weiß ich was oder das innere kluge Kamel oder so. Nein, man sagt den inneren Schweinehund, um das abzuwerten. Das ist eigentlich ein feudalistisches Bild. Das kommt aus dem Feudalismus, in dem die Herrschenden, die nicht pariert haben, auf diese Art abgewertet haben, damit sie parieren. Und das haben wir immer noch drauf.
Sie schreiben ja auch von den verschiedenen Aspekten, die wir in uns tragen. Hat das nicht auch was damit zu tun?
Ja, wir haben praktisch x verschiedene Wertsysteme und unterschiedliche Glaubenshaltungen in uns. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, jede intensive, emotional erlebte Episode im Leben wird wie ein eigenes Netzwerk im Gehirn abgelegt. Deswegen habe ich eigentlich nicht eine Kindheit, wenn man so will, oder auch nicht eine Jugend, sondern Tausende, wenn man so will, weil jede Episode wird als eigenes Netzwerk abgelegt. Und je nachdem, das läuft im Mittelhirn blitzschnell, viel schneller, als man das bewusst wahrnimmt, wenn ich in einen Raum reinkomme und der hat nur in irgendeiner Weise Ähnlichkeit mit etwas, was ich schon mal erlebt habe emotional. Selbst wenn ich das gar nicht wollte, mein Mittelhirn greift sozusagen ins Archiv, sinnbildlich gesehen, holt quasi eine Erfahrungslandkarte raus und vergleicht es. Und dann ist aber die Wahrscheinlichkeit groß, wenn ich zum Beispiel, da guckt jemand ein bisschen streng oder komisch, das erinnert mich an. Und wenn ich jetzt eine Episode hatte in meinem Leben, in der ich das erlebt habe und darunter gelitten habe, mich womöglich ausgeliefert fühlte, wehrlos als Kind oder was weiß ich, dann ist eine Wahrscheinlichkeit groß, dass eine Schicht in mir, könnte man das nennen, anspringt, die mir im Erleben wieder den gleichen Eindruck vermittelt, als ob ich jetzt nichts machen könnte.
Ist das Stress oder wie könnte man das benennen?
Wenn jemand Stress erlebt, ist es immer Ausdruck einer Zwickmühle. Immer. Die Zwickmühle entsteht letztendlich dadurch, dass er einerseits eine Art Anforderung entweder von innen an sich stellt oder von außen an sich gestellt kriegt. Meistens ist es beides, von außen und von innen. Diese Anforderung auch innerlich auf einer Seite akzeptiert, aber dann in sich merkt, entweder etwas in ihm wehrt sich dagegen oder etwas hat den Eindruck, ich kann es nicht ausreichend. Aber gleichzeitig der Anspruch aufrechterhalten bleiben. Wenn jemand sagen würde, soll ich machen, aber gefällt mir eigentlich nicht, mache ich nicht, dann hat er keinen Stress. Dann hat er einen Konflikt gehabt, den hat er gelöst, bums. Dann hat er vielleicht Folgen, hat Stress mit jemand an oder Konflikt, aber er hat innerlich keinen Stress. Aber wenn jemand sagt, oh Gott, ich merke eigentlich, kann ich es gar nicht so oder ich brauche noch was oder ich traue mir es nicht zu. Aber gleichzeitig eine andere innere Seite sagt, du musst, du musst, du musst. Und dann er in so eine innere, wie wenn von zwei Seiten er gezerrt wird und sowas, dann hat er Stress. Das heißt, es ist immer ein selbstgemachtes Phänomen, was aber dadurch kommt, dass man sich Ziele setzt, die man entweder nicht als stimmig oder nicht als erreichbar ansieht, sich aber dann nicht erlaubt, sich dagegen abzugrenzen.
Das heißt, es kommt jemand, der lernt bei Ihnen, wie er mit den eigenen Grenzen besser umgehen kann, ja, sogar vom Unternehmen selber geschickt. Er soll es aber im Arbeitsablauf womöglich nicht zeigen, sondern eben 120-140%ig weiterarbeiten. Was geben Sie denn diesen Menschen an die Hand?
Wir versuchen halt immer auch durch diese Art von Arbeit die Organisation dafür zu werben, dass sie da eine andere Kultur in der Organisation aufbauen, die auch achtungsvoll mit diesen menschlichen Endlichkeiten, könnte man sagen, mit den Grenzen umgeht und die Leute ermutigt, dass sie sich immer wieder sozusagen innerlich in Balance bringen, in optimalen Arbeitsflow, könnte man das nennen.
Gibt es da Unternehmen, die das schon so umgesetzt haben?
Also es gibt zumindest Unternehmen, die versuchen das mehr in diese Richtung und die damit auch sehr viel Erfolg haben. Wenn ich den Leuten aber zeigen kann, und das kann man zeigen heute durch das wissen, was wir heute auch aus der modernen Hirnforschung haben, dass wenn Leute immer unter Druck und unter Angst arbeiten, dass sie letztlich insuffizienter, ineffizienter sind, weniger effizient, letztlich eine ungünstigere Kosten-Nutzen-Relation rauskommt. Wir haben dann höheren Krankenstand, höhere Fluktuation, die Arbeitsergebnisse werden schlechter, sodass die Unternehmen gar keinen Gewinn, sondern einen Verlust davon haben, wenn sie über Angst und Druck arbeiten. Aber wenn man das zeigen kann, und das kann man ganz gut zeigen, dann kann man mehr und mehr auch Führungskräfte und Entscheidungsträger dafür gewinnen. Obwohl selbst dann, das finde ich interessant, die Leute hören das, es überzeugt sie, sie sehen das, aber sie machen es dann trotzdem nicht so, weil sie so noch das alte Antreibersystem verinnerlicht haben, dass es auch für sie enorm schwer ist, das umzusetzen. Also versuchen wir die da zu unterstützen, dass sie das allmählich auch ihre eigenen Ambivalenzen wieder kennenlernen und das allmählich dann in einer Kultur umgesetzt wird. Und da gibt es ganz ermutigende Beispiele dann, wo halt Versuche sind in die Richtung. Mit dem Individuum, wenn das nicht die Organisation leisten kann, versuchen wir halt immer so umzugehen, dass wir neue Balance- und Sinnfindungskriterien aufbauen. Wenn ich jetzt mit den Leuten so arbeite, wie ich es gerade schildere, dann ist das Wichtigste, wie wenn ich so eine Art Ambivalenz-Coach werde. Und so, gucken Sie, was immer Sie tun, es hat einen Preis. Es bringt was, aber es hat auch einen Preis. Wenn Sie das Alte machen, bringt es was. Sicherheit, Altvertrautes. Der Preis ist, dass Sie vielleicht Ihren Körper und Ihre Seele kaputt machen. Aber man könnte es verstehen. Weil die Leute werden nicht durch so Appelle motiviert. Die werden motiviert durch Kosten-Nutzen-Relationen, wo sie merken, letztendlich unterm Strich bringt es mir mehr für meine Ziele, für meine Werte, wenn ich was anderes mache. Und da machen wir halt eine Begleitung. Was würde denn eine Alternative bringen, wo sie sich auch mal abgrenze? Wie viel Abgrenzung wäre gerade noch verträglich in ihrem System? Und typischerweise brauchen sie da oft auch Angehörige dazu. Weil wenn jetzt einer sagt, ich grenze mich jetzt ab, und er hat zu Hause in der Familie dann jemand, der sagt, das macht mir aber Angst, nicht, dass mir dann so irgendwie, dann hat er wieder Druck von zwei Seiten. Und da brauchen wir die Solidargemeinschaft sozusagen. Und deswegen beziehen wir dann auch die Familien ein.
Gibt es eigentlich auch sowas wie eine zweitbeste Lösung?
Ja, eigentlich sind es immer nur zweitbeste Lösungen, die dann zum Ziel führen. Wenn jemand einen Burnout oder einen Stress kriegt, in irgendeiner Form, ist es eigentlich immer ein Ausdruck davon, dass er das Beste und sonst nichts will. Also entweder oder. Und alles, was er dann erreichen will, er misst es daran, ich werde dann in Ordnung, wenn ich allem, was da an Anforderungen kommt, gerecht werde. Dazu müsste er 48 Stunden pro Tag haben und ununterbrochen was. Und dann wäre es auch noch nicht sicher, ob er alles erreicht hätte. Gemessen an diesem Sehnsuchtsziel, so nenne ich das gerne in meinen Konzepten, sind alle Sachen, die die Leute dann machen, immer Zweitbestes. Und das muss gewürdigt werden, dass sie das Beste weiter als Sehnsucht haben dürfen.
Das darf ich behalten.
Unbedingt. Also selbst wenn sie es nicht behalten wollten, ihr Mittelhirn, dem ist das Piep egal, das will es weiter behalten.
Also ich darf noch Supermodel werden?
Ja. Also die Sehnsucht im Herzen, die treibt doch an. Seid realistisch, verlangt das Unmögliche sozusagen. Gleichzeitig, das ist eine interessante Art von Erleben, wie man auf zwei Ebenen erlebt. Eine Seite, da sagt, oh Gott, wäre das toll. Und dann sagt, okay, und das Würdigen wird, das ist nicht blöd. Es ist vielleicht nicht realisierbar, aber blöd ist nicht. Das ist sozusagen die Hintergrundmusik, der Treibstoff, der mich dann in die zweitbeste Lösung einminden lässt und sagt, wäre das toll und jetzt mache ich, was ich machen kann. Quasi wie der Buckminster Fuller das vorher schon in übertragenem Sinn woanders gesagt hat, think global, act local. So, wäre das alles toll und jetzt machen wir machen können. Mhm.
Um nochmal auf die Überforderung zu kommen, jetzt haben wir ja unheimlich viele Menschen auch hier im Land, die zum Beispiel keine Arbeit haben und die sagen, Mensch, könnte ich nur gefordert werden, ich würde ja so gerne.
Ja.
Und die aber trotzdem auch unter Stresssymptomen leiden. Wie geht denn das zusammen?
Natürlich, weil das ist ein gutes Beispiel dafür. Der Stress kommt nicht durch das Außen, durch die Arbeit. Der kommt auch dadurch, dass ich in meinen eigenen Wertsystemen den Eindruck habe, ich mache was Sinnvolles, was mich würdigt, was mich als Mensch auch in der Gemeinschaft wertvoll sein lässt. Ein Mensch lebt nicht nur für sich, sondern für eine größere Zielvorstellung, die über ihn hinausgeht. Und wenn man arbeitslos ist in unserer Kultur, da sind wir so massiv sozialisiert, dein Wert entsteht nicht aus dir heraus, dein Wert entsteht zum Beispiel, dass du gut funktionierst im Job und sowas. Und wenn man sich von diesen Werten, die an sich ja nicht schlecht sind, aber wenn man sich einseitig von denen abhängig macht, dann ist man sofort in einem fürchterlichen Loch, wenn der Arbeitsplatz weg ist. Dann fällt man in ein sinnleere Loch. Und das kann maximal stressen, viel mehr als alles von außen. so, weil man sich dann wertlos fühlt, nutzlos fühlt, in massivste Selbstabwertung und Selbstwertproblematik reinrutscht. Und dieser innere Stress ist viel größer als der Außenstress. Also wäre es wichtig, wenn jemand schon seine Arbeit im Moment gerade nicht kriegen kann, das ist ja nicht von einem selber nur immer abhängig, man kann sich ja noch so sehr bemühen manchmal, dann müsste man jemand unterstützen, dass er sich innerlich ein bisschen unabhängiger machen kann, seinen Wert an anderem abliest und sich sein Wert erleben gibt, auch wenn er jetzt keine Arbeit hat.
Also einen eigenen Katalog erstellen von dem, was ich kann?
Ja, aber da ist auch wieder gut, Rückmeldungen zu machen. Deswegen habe ich zum Beispiel bei uns in der Klinik eingeführt, das ist ein Ritual, das sofort jeder als erstes kriegt, wenn er zum Beispiel in eine Gruppe kommt, das sind Gruppen von neun Leuten, dann werden die, die schon da sind, eingeladen. Und der andere hört dann zu, der gerade neu kommt. Jetzt guckt ihn mal an und gerade so aus dem Bauch raus, gebt ihm Rückmeldungen. An dir erlebe ich die und die wertvollen Qualitäten, die für unsere Begegnungen und Zusammenarbeit auch eine Bereicherung sein könnte. Und das kann alles möglich sein.
Zum Beispiel?
Ach, das kann auch sein, du guckst so verschmitzt oder du kannst einfach nur, ich glaube, du kannst gut zuhören oder sonst was. Also Werte, die Leistung beinhalten können, aber auch das ganze menschliche Leben besteht doch nicht nur aus Leistung. Das ist ein vielschichtiges Phänomen. Und Erfüllung kriegt man nicht nur durch Leistung. Und dann kriegen die Leute eine richtige Dusche von Rückmeldungen, die ihnen gleich klar machen, hey, das habe ich ja gar nicht mehr beachtet. Aber eigentlich stimmt's ja. Das ist der typische Rückmeldeverlauf, den wir dann haben. Manchmal aber so, dass die Leute schon sagen, nach 3, 4 solchen Rückmeldungen, oh, das ist mir jetzt, mir wird's ja richtig heiß, ich muss erst mal ein bisschen rausgehen, weil sie das nicht mehr gewohnt sind. Aber heiß wird's ihnen vor Freude und vor Scheu und Ambivalenz, dass sie, kann ich das wirklich annehmen? Aber dann wachsen die Leute und kriegen wieder mehr Selbstwertgefühl. Und dann kann man gucken, wo sind die Dinge, die sie besonders wertvoll auch erleben und wie sie ihren Wert, ihre Würde wieder auf andere Art spüren können.
Und wenn diese Menschen dann bei Ihnen in den Gruppen oder in der Klinik also gewachsen sind, ihre Werte entdeckt haben, stark auch wieder geworden sind, wie gehen die dann mit Anforderungen um?
Dann ist es eben genau das Entscheidende. Also wir haben das so, das ist ein Konzept, was ich von einem meiner wichtigsten Lehrmeister übernommen habe, Helm Stierlin, dem ich sehr viel verdanke. Der hat das Konzept mal geprägt mit dem Begriff bezogene Individuation. Das heißt, ich bin ganz bei mir, bei allem, was ich brauche, aber gleichzeitig in einer Balance mit Bezogenheit, also bezogen auf andere Menschen, auf sonst was, auf die Außenwelt. Und diese Balance, wie kann ich die herstellen? Das ist das, was wir mit den Leuten am meisten durchspielen wollen und sie dabei unterstützen. Und das heißt, sie achten auf das nach innen, wie antwortet mein Organismus? Alles, was da kommt, zum Beispiel auch selbst eine Verspannung, ein Druck auf der Brust oder so, das lernen sie allmählich, wird sofort übersetzt, nicht als Unvermögen, sondern als Ausdruck intuitiven Wissens, wie so eine Rückmeldeschleife, die sagt, hey, mir fehlt was, ich brauche was. Also eine bedürfnisorientierte Kompetenz. Und dann wird es übersetzt und die Leute merken allmählich, oh, ich habe einen Druck auf der Brust. Ah, mein unbewusstes Wissen hat so schneller als ich bewusst gemerkt, ich lasse die Dinge zu sehr an mich ran. Ich belaste mich zu sehr mit irgendwas. Weil das sind alles im Grunde genommen wie Metaphern, wie Sinnbilder, die eine wortwörtliche Beschreibung dessen, was man unbewusst erlebt, bringen. Dann hat man wirklich Druck irgendwo, wobei sich der Luftdruck gar nicht verändert hat. Ne? Dann können wir die Leute unterstützen, dass sie wieder innerlich sozusagen ihre innere Wahrnehmungswelt so umbauen, dass sie sich Raum schaffen innerlich, alles mal ein bisschen von sich wegschieben. Aber nicht um zu sagen, ist doch mir egal, sondern um Überblick, eine Position von Wahlmöglichkeiten innerlich aufzubauen. Da habe ich dann viele Strategien, Interventionstechniken dafür entwickelt, wie die Leute vom Körper erleben bis über das Mentale, bis zur Atmung, alles Mögliche, sich wieder so aufbauen können, dass sie merken, jetzt habe ich eine Überblicksposition. Und dann positionieren wir in der inneren Wahrnehmung all die verschiedenen Aufgaben und Dinge, die sie wollen, so um sie herum, quasi wie im Halbkreis, dass sie dann sagen können, ah, jetzt könnte ich da hingehen, könnte ich da hingehen, da, wie viel ist gerade noch gut? Und immer mit, hey, was sagt mein Organismus? Mhm. Wie so ein Rückmeldesystem.
Aber helfen Sie den Menschen auch, das in Worte zu fassen? Weil wenn sie draußen sind im Unternehmen, dann ist der Körper zwar mit, aber es ist denkbar ungünstig.
Ja, ja, natürlich. Also das ist ja klar, wenn Sie das nur mit dem Körper machen, das sagt Ihnen im Unternehmen, haben Sie einen an der Waffel oder so? Was ist denn jetzt? Das waren Sie auf dem ESO-Workshop oder so, irgendwas in der Art. Also muss das in die Kultur noch einmal übersetzt werden. Dafür sind diese Gruppen, mit denen wir arbeiten, ungeheuer wichtig, weil da kann man das richtig wie im Rollenspiel oder sonst was üben. Wenn man richtig sagt, aha, das, was Sie jetzt gerade so erleben, wie könnten Sie es in eine kulturverträgliche Sprache bringen, in dem Kontext, in dem sie sich halt bewegen. Das kann auch zu Hause sein, das muss gar nicht nur im Unternehmen sein. Am Anfang ist dann meistens so, dass es noch so wie gepowert rauskommt. Ich brauche das halt, bum, bum, bum. Aber dann ist es für die anderen wieder auch kaum annehmbar, weil dann wird es fast zum Angriff. Und dann lernen sie im Umgang auch mit den Rückmeldungen in der Gruppe, hey, wenn ich so bringe, dann ist es noch zu offensiv, dann haue ich es zwar raus, aber dann habe ich wieder keine Beziehung und werde jemand anderen ab, will ich ja auch nicht. Bis man allmählich merkt, oh, ich formuliere so, wir sagen dann in Ich-Botschaften, also ich merke gerade, ich brauche das, was brauchst du denn? Aber ich brauche das und da bin ich auch in Ordnung damit, aber ich möchte mich auch interessieren dafür, was du brauchst und dann prüfe ich, wie viel kann ich nicht und ich bin völlig in Ordnung, wenn ich mal Nein sage. So in sehr einfachen Worten gesagt. Und dazu braucht man immer die Gegenüber, die anderen. Das ist eben für mich ein wichtiger Punkt, warum ich nicht nur Einzelgespräche den Leuten anbieten wollte in dieser Klinik, sondern ganz viel Kombination Einzel und Gruppe. Menschen sind Gruppenwesen und da braucht man diese Übung, diese Chance in der Gruppe.
Und wenn Sie jetzt einen Tipp hätten für die Menschen, die uns gerade zuhören und die vielleicht im Stau stehen oder jetzt gerade schnell fahren müssen oder die zu Hause sind, irgendwie unter einem Druck, was kann ich denn mir selber Gutes tun, um einen Zugang schnell zu diesem Stress zu bekommen und ihn abzubauen?
Also das Erste wäre immer, das geht am allerschnellsten, Sie gucken mal, wie Sie atmen, weil Ihre Atmung spiegelt es sofort wieder. Und wenn Sie gerade nicht wohltuend tief atmen, dass Sie einfach mal sagen, reines Gedankenspiel, ich würde jetzt einen tiefen Atemzug nehmen und dann einen nehmen. Und von dort aus sich überlegen, hey, wann im Leben ging es mir schon mal einigermaßen gut? Ihr Körper weiß es immer. Das kurz modellieren, das geht am einfachsten, indem Sie die Atmung entsprechend machen, sich vielleicht auch körperlich so viel aufrichten und sowas. Und dann sich einfach nur fragen, welche Gedanken würden dazu gehören? Und was würde ich sagen, wenn das genau zu dieser Haltung gehört? Dann fallen Ihnen mehr Sachen ein. Und dann aber auch gleich, hey, was hat mich denn jetzt eingeladen, dass ich gerade versackt bin und kaum noch geatmet habe oder so, weil das war nicht blöd.
Und da vielleicht ist auch irgendetwas nicht stimmig.
Genau.
Das bereinigt werden muss.
Ich merke was, es ist was nicht stimmig, aber ich erlaube mir es nicht sozusagen zu sagen, hey, es ist nicht stimmig. Aber das ist ganz wichtig dann für den nächsten Schritt, dass man dann nicht sagt, Mensch, mach doch einfach. Weil immer dann, wenn man es dann nicht macht, kommt man sich schon wieder blöd vor. Man ist aber nicht blöd. Man hat sozusagen wie eine innere Konferenz. Und dann wäre es wichtig zu gucken, hey, was in mir sagt denn, nein, nein, das darfst du jetzt nicht, das darfst du jetzt nicht. Und das eben nicht abzuwerten. Sondern wie in eine Art Konversation, wie eine Art, man könnte sagen, wie in eine Mediation oder eine Konfliktmoderation einzusteigen und diese Seite zu fragen, hey, warum hast du mich denn jetzt so hektisch werden lassen? Was ist denn dein Ziel? Nicht warum, sondern wofür hast du das denn gemacht? Wofür? Weil der Blick geht immer nach vorne. Und dann zeigt sich, naja, weil jemand es besonders gut machen wollte. Also, ach Mensch, aber guck auf die Art, wie wenn man im Selbstgespräch ist, kann man es nicht besser machen. Probier es doch mal, du hast es schon oft probiert, wird es wirklich besser? Und dann zu gucken, wie könnte ich es denn machen mit einer Art elastischem Flow.
Jetzt muss ich zum Abschluss natürlich fragen, Sie machen sicherlich sehr viele Selbstgespräche, auch mit sich selber und haben das an sich ausprobiert. Aber gibt es denn etwas, wo Sie bei sich selber versagt haben und sagen, da komme ich noch immer unter Stress und ich glaube, das wird mein Arbeitsgebiet bleiben für die nächste Zeit?
Also, wenn Sie sagen, versagt haben, das wäre viel zu schön formuliert, gell? So ist es nicht. Zum Beispiel Essen. Also, als ich 14 war, habe ich 105 Kilo gewogen. Ich war unheimlich dick und rund. Jetzt wiege ich 85, das ist immer noch 10 Kilo oder 8 Kilo zu viel. Und das ist bis heute so. Ich habe das wunderbar schon gesteuert. Ich hatte auch schon viele Zeiten, wo ich ein Top-Gewicht hatte, über 20 Jahre sportlich. Aber wenn der Kontext halt so ist, dass ich so viel mache, dann achte ich manchmal auch heute noch nicht genügend auf kleine Pausen. Und dann kommt so eine alte Seite, die sagt, Gott, komm, jetzt sei doch nicht so, ist doch noch das oder das. Das uralte Muster, ich höre meine Mutter noch sozusagen, die mich auf diese Art eingeladen hat und ich kenne das ganz genau. Ich habe das psychoanalytisch und aus 1000 Arten bearbeitet. Es ist nicht zu löschen, es macht aber nichts. Und wenn ich dann mich abwerte, wird es schlimmer. Wenn ich dann aber sage, Mensch, was könntest du denn da gebrauchen? Wofür willst du jetzt was essen? Dann zeigt sich, es geht doch überhaupt nicht ums Essen. Genauso wenig ums Rauchen oder sonst was. Es geht um ein ersehntes Erleben. Und das ist ein Missverständnis. Man hat gelernt, über dieses Mittel kriegt man es. Und dann ist die Aufgabe, und das ist nicht immer leicht, zu gucken, hey, könnte man das auf eine andere Art sich geben, von innen heraus oder in einer Beziehung? Und dann wird es so unwichtig. Aber insofern ist es ein Erinnerungswecker. ein Hilfspartner, ein Bodyguard sozusagen, wenn es kommt. Deswegen will ich gar nicht, dass es aufhört. Hauptsache, ich kann gut damit arbeiten.
Der Psychologe Gunther Schmidt im Gespräch mit Christine Weiner über den Umgang mit Stress.